Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, Folge Nummer 40. Ein kleines Jubiläum heute am 13. September 2018. Wie steht's mit mir, Konstantin van Leinten, und mit
Corinna Budras, hallo.
Ja, und ich bin schon ganz aufgeregt, weil wir ja quasi einen Tag spät dran sind. Das hatten wir leider vergessen voranzukündigen, beziehungsweise hätten wir auch gar nicht tun können.
Ja, es denn war sehr spontan.
Genau.
Konstantin war auf Dienstreise.
Wieder mal, ja, hat sich spontan ergeben, dass ich nach Bamberg fuhr zu einem Prozess, von dem nachher auch noch die Rede sein wird. Das kommt zu gegebener Stunde. Jetzt würde ich sagen, stellt Corinna uns erstmal die Themen vor.
Genau. Vielleicht auch noch ein ganz kleines Wort zu unserem Podcast, weil ja immer wieder Leute neu reinschalten. Also das ist der wöchentliche Podcast der FAZ zu Politik, Recht und Justiz, weil doch das eine ganz stark mit dem anderen zusammenhängt und wir inzwischen der Meinung sind, dass man das eine oder das andere gar nicht mehr verstehen kann. Und deswegen wollen wir hier übrigens auch Nicht-Juristen mal ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was so in der Woche passiert ist, vielleicht manchmal ein bisschen tiefer graben und auch die eine oder andere Paragraphen rausholen, aber das soll wirklich niemanden verschrecken. Es ist auch ganz viel Lebenshilfe dabei oder auch einfach nur eine Unterstützung dafür, Zusammenhänge ein bisschen besser zu verstehen. Das ist sozusagen Sinn und Zweck des Podcasts.
Ja, und das ist auch eine Gratwanderung, bei der wir selber noch nicht hundertprozentig sicher sind, wie wir sie exakt beschreiten wollen. Ne? Also je tiefer man in irgendwelche sehr speziellen Meinungsstreitigkeiten einsteigt, desto interessanter wird es vielleicht für die Juristen, die zuhören, und desto arkaner und irgendwann nicht mehr so interessant vielleicht für die Nicht-Juristen. Wir versuchen dann natürlich immer eine gute Balance zu treffen. Aber ihr könnt uns gerne schreiben, wie ihr es findet und ob ihr euch irgendwie mehr oder weniger von diesem oder von jenem gewünscht hättet. Dann weise ich doch diesmal ganz was Neues gleich zu Anfang mal darauf hin, wo ihr das tun könnt, nämlich auf blogs.faz.net/einspruch. Da findet ihr zu jeder unserer Folgen so einen kleinen Blog-Eintrag und da könnt ihr uns dann sagen, die Besprechung fand ich gelungen oder da hätte mich noch Folgendes interessiert oder wie auch immer. Würde uns freuen, wenn ihr das tätet. Ebenso würde es uns ganz gewaltig freuen, wenn ihr uns ein Sternchen gebt im iTunes Store, bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und
Also Sternchen ruhig auch in Mehrzahl.
Ja, also ein Sternchen würde uns ehrlich gesagt nicht so freuen, weil das wäre quasi die schlechteste Wertung, die es gibt. Aber 5 zum Beispiel wären toll.
Genau, auch versehen mit dem Hinweis, vielleicht warum ihr den hört oder was eure Intention ist. Also das Schönste vielleicht nur am Rande, dann kommen wir gleich zu den Themen. Einer mal geschrieben hat, dass er nicht Jurist ist und eigentlich unseren Podcast gerne hört, auch um sich da rechtlich ein bisschen auf neuesten Stand zu bringen, und das ist exakt das, was wir auch versuchen. Also das zum Beispiel hat mich sehr besonders gefreut. So, kommen wir jetzt zu den Themen, die in der Tat diese Woche wieder mannigfaltig sind und die wir mal ein bisschen gruppiert haben. Unter anderem beginnen wir mit einem großen Digitalspezial. Da geht es natürlich über das, was gestern die Gemüter aufregte, nämlich das EU-Parlament hat sich jetzt zu einer Urheberrechtsreform durchgerungen, wo man das Gefühl hat, es geht tatsächlich um Leben und Tod. Das werden wir ein bisschen aufklären und vielleicht ein bisschen nüchterner behandeln. Dann haben wir auch noch das eine oder andere zu YouTube und zu Facebook. Also da gab es auch Urteile, die Sie interessieren dürften. Dann haben wir so eine kleine lose Serie, die nennt sich Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Vielleicht für die, die neu hinzugekommen sind, das ist eine Serie, die wir mal gestartet haben in diesen langen Wehen um die Geburt der Bundesregierung, wo also quasi die Regierungstätigkeit brach lag über lange Zeit und die Republik dabei zugesehen hat, wie sich eine Regierung bildet oder auch nicht bildet, und dann kam sie schließlich. Und dann waren wir so erfreut, dass wir eben diese Serie eingeführt haben, wo wir einfach in einem losen Abstand dann mal so Gesetzesvorhaben vorstellen, die die Bundesregierung gerade beschäftigt. Diesmal kommt das wieder mal aus dem Hause Barley vom Justizministerium. Da geht es um die Reform der Mietpreisbremse. Dann haben wir ein großes Autospezial. auch wieder mehrere Themen zusammengefasst, nämlich einmal das Fahrverbot in Frankfurt, das vergangene Woche das Verwaltungsgericht Wiesbaden ja nicht verhängt hat, sondern aufgegeben hat der Kommune, so läuft es ja immer. Und dann hat der erste große Schadensersatzprozess vor dem Oberlandesgericht Braunschweig in Sachen Anlegerklagen gegen Volkswagen begonnen. Auch das gucken wir uns näher an. Und dann haben wir, wie vergangene Woche angekündigt, hier im Portfolio einen Blick in die Vereinigten Staaten, wo vergangene Woche die Senatsanhörung war für den neuen Supreme Court Judge Brett Kavanaugh. Und das ist aus vielerlei Hinsicht sehr bemerkenswert. Da geben wir ein kleines Update dazu. Und schließlich haben wir auch wie jede Woche das gerechte Urteil.
Ja, ihr seht, es steht euch einiges bevor. Insofern kommen wir doch schnell mal nach Brüssel, wo gestern die Endschlacht um das Schicksal der Menschheit stattgefunden hat. Nicht, aber man
so
könnte
man es, denken,
man könnte
Tat.
Es tatsächlich meinen, wenn man sich irgendwie die Kommentare sowohl von Befürwortern als auch von Gegnern dieser Reform angeschaut hat. Also selten habe ich es erlebt, dass ein so ja eigentlich, also einfach, wie soll man sagen, einfach so ein Wirtschafts-Digital-Regulierungsthema, was jetzt eigentlich wirklich so qualitativ mittelspannend wäre,
ja, das
ist so emotional aufgeladen wurde mit also von der einen Seite hieß es eben, das freie Internet wird hier begraben oder jedenfalls ein Sargnagel in selbiges hineingetrieben. Auf der anderen Seite war geradezu von Menschenrechten die Rede, die verletzt würden, wenn nämlich die Kreativen nicht anständig beteiligt würden an den Gewinnen, die mit ihren Werken erwirtschaftet werden. Also am Ende hatte ich wirklich gehofft, dass beide Seiten verlieren, einfach nur, weil es mich so genervt hat. Aber so kam es nicht, sondern es haben die Befürworter der Reform gewonnen und die Gegner, also die Befürworter formiert um den CDU-Politiker Axel Voss, der war so ein bisschen der Spiritus Rector des Ganzen, der hat den Entwurf auch geschrieben und die Gegner wurden angeführt von der Piratenpolitikerin Julia Reda. Die hatten im Juli, wenn ich mich recht entsinne, auch schon mal einen beträchtlichen Achtungserfolg erzielt. Da war die Sache nämlich schon mal im Rechtsausschuss des Europaparlaments und wurde dort eben zunächst nicht angenommen. Wir haben zu dieser Gelegenheit auch schon mal über die Urheberrechtsreform gesprochen, in Folge Nummer 31, auf die ich an dieser Stelle verweise. Es ging dann also, diese Lobbyschlacht wurde also bis gestern Mittag zur Abstimmung wirklich von beiden Seiten erbittert weitergeführt. Es wurden ja so nicht automatisiert, aber so halb automatisiert Millionen von E-Mails verschickt. Ja, das war ja so ein Thema für sich, dass also viele Europaabgeordnete sich beklagt haben, ihre Postfächer würden quasi überquellen.
Waren es eigentlich tatsächlich Millionen?
Ich lese immer diese Zahl von 6 Millionen, die es gewesen sein sollen. Und auch das ist natürlich hochgradig umstritten wieder. Die kamen überwiegend von Gegnern der Reform, ja. Und da wurde eben ganz gewaltig für getrommelt. Und die waren so, wie soll man das nennen? Also zumindest mal so halb automatisiert in dem Sinne, dass das quasi so ein vorgefertigtes Protestschreiben war. Und du hast dann quasi das einfach mit relativ wenigen Klicks übernommen und in deinem Namen abschicken können. Das wäre ja noch legitim, muss ja nicht jeder seinen eigenen Text verfassen, aber die Portale, die das ermöglicht haben, waren dann wiederum teilweise finanziert oder auf die Beine gestellt worden von Unternehmen, die den großen Internetkonzernen wie Google und so weiter nahestehen, in deren wirtschaftlichem Interesse es ist, die Reform zu verhindern. Also es war einfach so ein bisschen so eine hässliche Schlammschlacht, in der dann auch sehr viel darum gestritten wurde, was jetzt eigentlich legitime Formen politischer Einflussnahme sind und was nicht und ob die Gruppen, die sich hier auf beiden Seiten gegenüberstehen, tatsächlich so groß sind, wie sie versuchen, den Anschein zu erwecken, dass sie seien, oder ob das sozusagen irgendwie künstlich aufgebläht wäre, weil so eine E-Mail dann halt direkt an zig Abgeordnete geht und möglicherweise, es gab auch immer so dieses Gerücht, dass sie sogar komplett automatisiert verschickt worden sein, wobei letzteres meines Wissens nach nicht sich bestätigt hat. Gut, aber das
genau,
ist alles
kommen
nur
wir
so,
jetzt
dass
sozusagen mal zu den Inhalten, denn sozusagen unser Ziel ist ja auch, das alles runterzubrechen und einfach mal ganz neutral sich anzugucken, worum geht's da überhaupt. Das Urheberrecht ist ja etwas, was das Internet schon quasi kurz nach seinem Beginn beschäftigt oder lange Zeit erstmal nicht und dann.
Ja, 2001
ist lange Zeit wurde es wahnsinnig ignoriert.
Die derzeitige Fassung der Urheberrechtsrichtlinie stammt halt aus 2001. Ne? Mhm. Und da hat sich jetzt technisch doch manches getan seitdem. Insofern war es schon irgendwie Zeit für ein Update. Da haben und in diesem Update stehen eine Menge Dinge drin, die wir jetzt nicht alle besprechen können. Wir sprechen einfach mal über die zwei, die für den größten Unmut sorgen, nämlich Kapitel 11 und Kapitel 13. In Kapitel 13 geht es um Upload-Filter. Ja? Also es wird erstmal, wen betrifft das? Das betrifft nicht zum Beispiel File-Hoster wie Dropbox. Da kannst du weiterhin hochladen, was auch immer du willst. Und solange Dropbox da keine Kenntnis von hat, zumindest, dass da irgendwelche illegalen Dinge hochgeladen werden, müssen die auch nichts machen. Mhm. Wen betrifft es? Es betrifft zum Beispiel Streamingdienste, in erster Linie YouTube. Auch andere, aber YouTube ist natürlich immer so das Paradebeispiel. Bei denen war es ja bisher so, ne, wenn da illegale Dinge hochgeladen wurden, dann haben die erst dann gehaftet, wenn sie davon Kenntnis erlangt haben, wenn sie also darauf hingewiesen wurden. Und es dann nicht unverzüglich entfernt haben. Es gab zwar bisher bei YouTube auch schon so gewisse Filtertechniken, die vermeiden sollten, dass also urheberrechtlich geschützte Werke überhaupt hochgeladen werden können. Das war aber optional. Ja, dazu gab es keine Pflicht. Und das Haftungsregime war eben so, wie ich es gerade beschrieben habe. In Zukunft wird es auch immer noch keine Pflicht geben, Upload-Filter einzurichten. Ja,
die wurde abgeräumt. Ne? Das Scheitern im Juli gewesen, von dem du berichtet hast, da waren die noch drin. Aber dieser Vorschlag wurde jetzt komplett aufgeweicht. Ne?
Ja, also er wurde weitgehend aufgeweicht. Jedenfalls mal insofern, als dass das jetzt eben nicht mehr verpflichtend sein soll, irgendwelche Filter zu verwenden. Aber die Haftung soll eben tatsächlich ab dem Moment gelten, wo Dinge illegalerweise hochgeladen werden. Und das, so zumindest die Befürchtung oder These oder wie auch immer, wird dann wahrscheinlich eben doch dazu führen, dass irgendwelche Filtertechnologien eingesetzt werden, denn wie sonst willst du es machen? Andernfalls müsstest du wie einen Typen da sitzen haben, der jedes Video quasi händisch anschaut und mit irgendwelchen Rechte-Datenbanken abgleicht und guckt, ob es jetzt eigentlich erlaubt ist oder nicht. Die Sorge ist natürlich immer, naja, was ist denn mit so Remixes? Was ist denn, wenn ich irgendwie ein Werk nehme, was sozusagen vielleicht ursprünglich schon urheberrechtlich geschützt ist, woran ich nicht die Rechte habe, aber ich verfremde das künstlerisch, ergänze da eigene Dinge, verwende vielleicht nur kleine Ausschnitte davon. Das sind ja alles dann subtile Wertungen, die man dann vornehmen muss, um zu fragen, ist das eigentlich dann vielleicht rechtlich doch zulässig oder nicht. Diese Wertung kann so ein Algorithmus natürlich nicht akkurat treffen. Deshalb ist die Befürchtung, dass solche Inhalte künftig eben oftmals ja einfach irgendwie hängen bleiben könnten in diesem Filter, der installiert wird.
Wobei ja oft auch gesagt wird, also wobei feststeht, dass Privatpersonen davon nicht betroffen sind, aber, also nicht eingeschränkt sind, aber da könnte es in der Tat auch wieder dieses Problem in der Praxis dann geben, ne? Wahrscheinlich.
Ja, achso, du meinst also private
sind nicht gebunden
Leute, davon, die Content erstellen ja und hochladen, ja. Ja.
Genau.
Ich weiß halt nicht so recht, also klar, man kann sich das vorstellen, es gibt ja auch immer wieder diese lustigen Beispiele von Dingen, die völlig irrtümlich von Algorithmen als vermeintlich urheberrechtlich geschützte Werke erkannt werden und in Wirklichkeit sind das dann irgendwelche Tiere, die irgendwelche, so eine Katze, die irgendwie so brummt oder so und das hört sich halt seltsamerweise offenbar so an wie irgendein geschützter Song. Das mag schon sein, ich glaube halt, es läuft einfach auf was anderes hinaus, nämlich darauf, dass YouTube mit den entsprechenden Verwertungsgesellschaften wie der GEMA, wie der VG Media und was es halt so gibt, einfach Rahmenverträge abschließt, die dann sozusagen dafür sorgen, dass die allermeisten urheberrechtlich geschützten Sachen vielleicht eben irgendwie doch einfach hochgeladen werden dürfen. Das tun sie übrigens auch derzeit schon, aber dadurch, dass die Verwertungsgesellschaften halt in einer ziemlich schlechten Verhandlungsposition sind, weil YouTube auch sagen kann, auch nee, wenn ihr nicht wollt, dann lassen wir es halt. Wir haften ja sowieso nicht, beziehungsweise erst, wenn wir hingewiesen werden und dann löschen wir eben. Könnte man halt davon ausgehen, dass die sozusagen in der Zukunft ein bisschen bessere Konditionen da rausholen. Ja.
Also das ist jedenfalls der Vorstoß dieses, dieser Pläne, ne, dieser Reform, dass im Grunde genommen mehr Anreiz gegeben werden soll, YouTube in diese Verhandlungen zu drängen und auch
das ist halt wahrscheinlich so der Gedanke dahinter. Ne? Und der große überlagernde Gedanke hinter sowohl dieser als auch der zweiten Änderung, zu der wir gleich noch kommen, ist halt einfach den Kunstschaffenden, den Kreativen, also sowohl den einzelnen Personen als auch den Verlagen, die dann eben quasi die Vermarktung und Verwertung übernehmen, geht es überwiegend dreckig. Das ist einfach so. Also Kreativbranche ist echt kein gutes Geschäft. Auch Journalismus ist kein gutes Geschäft, also wirtschaftlich auf jeden Fall nicht. Die versuchen natürlich händeringend irgendwie erstens die Verbreitungshoheit zu behalten über ihre Inhalte und zweitens damit irgendwie möglichst viel Geld noch zu verdienen, soweit es gerade geht, und sehen sich halt immer übervorteilt von den großen Internetriesen. Ob jetzt im Einzelfall zu Recht oder zu Unrecht, da kann man trefflich drüber streiten, denn natürlich tragen die auch viel zur Verbreitung der Inhalte bei, was auch wieder positiv ist, aber sie versuchen halt einfach ein größeres Stück vom Kuchen abzuknapsen, und das könnte ich mir vorstellen, dass das eben hier auf diese Weise passiert, indem halt irgendwie Lizenzvereinbarungen getroffen werden, die dann auch dafür sorgen, dass wiederum gar nicht so viel Upload gefiltert werden muss. Und eine ähnliche Idee liegt eben auch dem zweiten sehr streitigen Punkt zugrunde, nämlich dem Kapitel 11 der Reform. Da geht es um das Leistungsschutzrecht. Das haben wir bekanntlich in Deutschland schon. Wir kriegen es jetzt auch auf europäischer Ebene. Da geht es um das Verwenden von Textschnipseln aus, in aller Regel eigentlich aus journalistischen Texten, können theoretisch auch andere Texte sein, an denen irgendjemand das Recht hält, aber meistens sind es die. Ne, man kennt das so bei Google News, man sucht irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hans-Georg Maaßen suche, da auf Google News klicke.
Warum sollte man das gerade tun?
Ich habe keine Ahnung, es ist wirklich komplett zufällig. Ja.
Nee, das ist einfach nur übrigens der Tatsache geschuldet, dass wir irrsinnig gerne über Maaßen reden würden, aber im Moment leider nur ganz bedingt.
Über alle Maaßen gern.
Ja, juristische Anhaltspunkte sind, deswegen müssen wir dieses Thema hier begraben, aber können es hin und wieder mal erwähnen. Werden wir wahrscheinlich auch noch mehrfach in dieser Sendung.
Wir werden noch ähnlich elegante Wege finden, ihn hier einzuflechten.
Genau, also man könnte nach Maaßen googeln. Auf
Google News gehen, und dann würde man halt eben natürlich Links finden, gegebenenfalls Bilder, sofern die in den Artikeln auftauchen, und halt so ein Anreißer, der dann schon mal so kurz in kurzen Worten vermittelt, worum es in dem Text geht, und die Verlage sagen halt, da nutzt Google ja quasi unsere Arbeit, indem sie das da so aufführen, und Google sagt, und deshalb müssen wir uns halt dafür eben Lizenz entrichten, ja. Google sagt überhaupt nicht, wir präsentieren eure Arbeit doch nur, wir machen die doch nur gut zugänglich. Kein Mensch begnügt sich damit, diesen Mini-Anreißer bei uns zu lesen. Die klicken die Texte doch gerade an und kommen dann auf eure Seiten, was doch gerade in eurem Interesse ist. So ungefähr der Streitstand. In Deutschland, man weiß es wurde eingeführt, einige Verlage haben von Google gefordert, eben dann künftig diese entsprechende Lizenzgebühr zu entrichten. Google hat gesagt, ihr könnt uns mal, dann listen wir euch halt einfach nicht mehr oder nur noch ohne diesen Anreißer. Die Verlage haben festgestellt, dass ihr Traffic riesig einbricht, und sie sind dann irgendwie mit eingezogenem Schwanz wieder zurückgekommen und haben gesagt, okay, bitte listet uns doch wieder, ihr müsst uns nichts zahlen. Dieses Erfolgsmodell soll jetzt auf europäischer Ebene offenbar wiederholt werden, weil man denkt, so zumindest die These, das könne Google nicht für ganz Europa durchziehen. Also genau. Sozusagen, jetzt sei die Front so breit, dass sie jetzt dann eben irgendwie vielleicht doch einknicken müssten und die Leute listen. Ich bin mir da nicht so sicher.
Genau, das wird man einfach sehen. Ne? Also tatsächlich ist es dann so, dass es im Zweifel ein unwirksames Gesetz ist. Ne? Damit muss man dann wahrscheinlich leben, aber es ist immerhin eins.
Ja, weißt du, der Witz ist natürlich, was wird als nächstes kommen? Ich garantiere dir das Listungsschutzrecht, ja. Weil dann wird es nämlich als nächstes heißen, wenn Google also anfängt, die einfach nicht mehr zu listen oder nur noch ohne den Anreißer, so dass es dann nicht mehr attraktiv ist und nicht geklickt wird, dann wird es heißen, oh nee, nee, Moment, Google ist ja Monopolist auf dem Gebiet der Suche und dieser Nachrichtenaggregation, die müssen uns listen. Und wenn sie uns listen, müssen sie uns bezahlen. Also das ist dann wirklich einfach die sozusagen mit zwei Hebeln institutionalisierte Subventionierung der Verlage durch Google. Und ne, ich wie
nur
gesagt.
Aber ganz ehrlich, also das finde ich jetzt ist natürlich ein Szenario, was man sich gerne vorstellen kann, aber was so ein bisschen der Grundlage entbehrt, denn wir haben jetzt hier eine ziemlich umfangreiche und sehr anstrengende Urheberrechtsreform durchgepeitscht, die ja übrigens auch noch gar nicht zu Ende ist. Ne?
Also, ja, das wäre ja keine urheberrechtliche Frage. Das würde ja darin nicht verhandelt. Aber ich schließe mit dir gerne Wette, aber wir können die einlösen in diesem Podcast, dass diese Forderung kommen wird.
Ja, die Forderung könnte man sich vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen,
dass die... Ja, und schon auch jetzt nicht nur von zwei verqueren Geistern, sondern ich meine, ob die dann am Ende wirklich gesetzt wird oder nicht, das, da würde ich mir jetzt auch nicht festlegen wollen, aber das wird die nächste Front in diesem Kampf sein. Ist klar, es schlagen zwei Herzen auch in meiner Brust. Ich finde es auch furchtbar, dass es den Verlagen so schlecht geht, also sowohl in meinem ganz eigenen subjektiven Interesse als auch in etwas übergelagerten Erwägungen, aber es kann halt irgendwie nicht die Lösung sein, zu sagen, ja, dann lassen wir uns jetzt quersubventionieren, ohne dass es dafür so plausible Gründe gäbe. Und zumindest mit Blick auf das LSR gibt es die meines Erachtens nicht. Die Upload-Filter, da sehe ich es ein bisschen differenzierter vielleicht oder anders oder wie auch immer.
Also da finde ich auch das Problem dringender, sagen wir
ja.
Mal so.
Ja.
Da profitieren auch wirklich wesentlich mehr Leute von. Ne? Also da ist wirklich auch eine Kreativbranche, Musiker, Komponisten und so weiter, die da im Moment noch gewaltig in die Röhre schauen.
Ja, das
mitunter.
Auch. Ja, das ist, glaube ich...
Wollen wir das zu Brüssel belassen? Weil wir haben ja noch das eine oder andere.
Wir haben noch das eine oder andere.
wollen wir zu YouTube jetzt übergehen? Weil das ist...
Ja, das können wir, glaube ich, auch kurz und knackig machen. Es schlägt halt in genau dieselbe Kerbe.
Und das ist irrsinnig aktuell.
Ja, vom heutigen Tag.
Ne, Konstantin hat tatsächlich, also bis eben noch, konnte man ihn nicht ansprechen, weil er sich durch dieses Urteil gegraben hat.
Ja, das denkst du. In Wahrheit habe ich mich durch etwas ganz anderes gegraben, was ich schon längst hätte machen können. Aber das habe ich euch nicht verraten, damit ich nicht so unvorbereitet wirke.
Nee, also jetzt sucht er
Ich habe es alles im Kopf. Sag also, nein, BGH hat entschieden, in einem schon irgendwie 10 Jahre währenden Rechtsstreit über Songs der Musikerin Sarah Brightman, die wiederholt auf YouTube hochgeladen worden waren. Und da wurden nun verschiedene Dinge, aber insbesondere Schadensersatz von YouTube gefordert. Und der BGH legt das Ganze dem EuGH vor. Mit einer Reihe von Fragen, aber die interessanteste unter diesen Fragen lautet, ob es eigentlich dabei bleibt, dass YouTube erst haftet, wenn es von dem Urheberrechtsverstoß Kenntnis erlangt hat. Und ne, Kenntnis hat es nicht dann, wenn das da jemand hochlädt, sondern eben erst, wenn es darauf hingewiesen wird. Das ist natürlich irgendwie die brisanteste Frage, denn wenn der EuGH das sagen würde, nö, geht auch vorher, jetzt mal etwas vereinfacht, dann hätte man ja im Grunde genommen schon die Rechtslage, die jetzt durch diese Reform allerdings ohnehin geschaffen werden soll. Das ist das eine. Damit so ein bisschen zusammenhängend sind dann diverse weitere Fragen. So, wie ist es, wenn schon, also vielleicht nicht sozusagen nicht exakt dieses Video vorher schon mal gemeldet worden ist, aber Videos von dieser Künstlerin vielleicht auch von denselben Accounts schon zuvor hochgeladen wurden, waren und gemeldet wurden und gelöscht wurden. Ja, also sozusagen, was genau bedeutet Kenntnis in dem Sinne? Ja, also meint es jetzt wirklich exakt dieses Video von diesem Account, von dieser Künstlerin oder kann man das etwas weiter fassen? Und das dann wiederum im Hinblick auf die Frage Haftung generell oder Höhe des Schadensersatzes und so weiter. Also es fächert dann sehr fein auf und klappert sozusagen alle einzelnen Stationen ab, an denen YouTube von irgendwelchen Dingen Kenntnis hat, haben müsste oder haben könnte und wie sich das dann jeweils auf die Haftungsfrage möglicherweise auswirken könne. Relativ technischer Vorlagebeschluss, wie gesagt, mit vielen Einzelfragen. Ich würde sagen, vertieft darin einsteigen tun wir vielleicht, wenn es eine Entscheidung gibt und wenn dann gleichzeitig auch, also vor allen Dingen dann muss man auch mal gucken, wie weit die Urheberrechtsreform bis dahin gediehen ist oder ob sie vielleicht sogar schon da ist und inwiefern die Entscheidung dann überhaupt noch sozusagen, also wie spannend die dann noch ist, weil möglicherweise dann nur Dinge festgezurrt werden, die danach sowieso klar im Gesetz stehen könnten. Aber ja, das ist der BGH. Reicht uns das oder
das reicht
Frage
uns
dazu?
Nee, ich würde sagen Wiedervorlage, ne? Und ja. Dann kommen wir jetzt zu Facebook, noch so ein Internetgigant, der die Gerichte rauf und runter beschäftigt. Tatsächlich jetzt wirklich erstmal unterinstanzlich, ne, ist da einiges los, ne?
Ja, tatsächlich. Es ist, das finde ich wirklich auch eine spannende Front. Die Kritik am Netzwerkdurchsetzungsgesetz war ja immer, dass es ein inkongruentes Anreizsystem schafft, dass es einen Anreiz gibt, rechtswidrige Inhalte zu löschen, aber keinen Anreiz gibt, rechtmäßige Inhalte stehen zu lassen. Genau. Denn für Ersteres wird man bestraft, für Letzteres höchstens indirekt, indem die Nutzer das doof finden.
Aber genau, Entschuldigung, das ging jetzt vielleicht ein bisschen für einige zu schnell. Wir sind jetzt beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ein Gesetz, das uns hier auch wirklich immer viel beschäftigt, insbesondere bei der Aussprache dieses Monstrums.
Ne, das wurde Erk, Etz und Etz.
Genau. Das wurde ja Anfang des Jahres installiert und bereitet jetzt Facebook großes Kopfzerbrechen, weil es eben den Konzern dazu verpflichtet, Inhalte zu löschen oder
strafbare Inhalte. Naja, also er war eigentlich vorher schon verpflichtet, strafbare Inhalte zu löschen, aber es drohen ihm jetzt halt hohe Strafen, wenn er dabei systemisch versagt.
Genau, und kurze Fristen, in denen er das zu prüfen hat.
Ja. Und aber eben kein umgekehrter Mechanismus. Man hätte sich ja genauso gut vorstellen können, dass man auch noch eine Klausel reinschreibt, dass eben rechtmäßige Inhalte nicht gelöscht werden dürfen, dass auf Beschwerde hin dann innerhalb derselben kurzen Fristen geprüft werden muss, ob die zu Unrecht gelöscht worden sind. Und dass, wenn eben dort sich ein ähnliches systemisches Versagen manifestiert, eben auch in gleicher Weise Strafen tun, das wäre drohen, das wäre denkbar gewesen. Und das hätte natürlich insoweit einen besseren Schutz der Meinungsfreiheit gewährleistet, ist aber nicht der Fall. Und deshalb, das heißt aber natürlich nicht unbedingt, dass man nicht trotzdem zumindest als einzelner Nutzer, dessen Kommentar gelöscht wurde, vor Gericht ziehen und klagen könnte.
Genau, und da hast du uns jetzt zwei Fälle mitgebracht.
Ja, sogar drei im Grunde genommen. Man muss das so ein bisschen, also was glaube ich feststeht mal als Rechtsprechungslinie ist, kein Gericht sagt, Facebook ist völlig frei, es kann einfach nach Belieben löschen, worauf es gerade Lust hat, völlig unabhängig vom Inhalt des Kommentars oder irgendwas. Das sagt niemand. Sondern alle Gerichte sagen, es muss schon irgendeinen irgendwie nachvollziehbaren Maßstab geben, nachdem Facebook das macht. Aber wie eng oder weit der gefasst ist, da scheiden sich die Geister, ja. Und zum Beispiel das Landgericht Heidelberg sagt eben, na ja, also Facebook sei zwar schon an mittelbar an die Grundrechte gebunden, aber doch nur so in so einem losen Sinne. Also solange ihre Hausregeln, die sie da aufstellen, zumindest entfernt grob kongruent sind zu den Wertungen des Grundgesetzes, dürfen sie aber gerne auch im Detail darüber hinausgehen oder dahinter zurückbleiben. Wenn sie also zum Beispiel Dinge schon als Diskriminierung von Minderheiten oder als Hassrede oder ähnliches ansehen wollen, wo ein deutsches Gericht sagen würde, wenn das sozusagen der Staat ist, der diese Äußerung untersagt, nee, das ist noch von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber wenn Facebook da halt einen strengeren Maßstab anlegen will, dann kann es das tun. Und
so ist im Moment der Stand der Diskussion, weil es eine anderslautende, höchstinstanzliche Entscheidung nicht gibt,
ja, also
dazu, aber es gibt eben Leute, die der Meinung sind, frühere Entscheidungen des BGH würden in diese Richtung deuten. Aber das ist im Moment der Stand der Diskussion.
Also ne? Das ist jedenfalls so die eine Front eben im Stand der Diskussion, die das sagt, so wie ich es gerade gesagt habe. Es gibt aber auch eben die gegenteilige Auffassung. Jetzt zum Beispiel gerade vergangene Woche prominent vom OLG München, immerhin mal ein Obergericht vertreten, das halt sagt, nein, Facebook ist im Wege der mittelbaren Drittwirkung an die Grundrechte gebunden und zwar genauso streng, wie wenn der Staat der Betreiber von Facebook wäre.
Genau, das hier nur als kleiner Einschub. Ne? Normalerweise ist durch die Grundrechte nur der Staat gebunden. Also die sollen den Bürger eben vor Eingriffen des Staates schützen. Und ganz hin und wieder gilt das eben auch privat. Ne? Ja. Also der Grundrechtsschutz zwischen privaten Einzelpersonen, beziehungsweise hier in diesem Fall Facebook als Privatunternehmen, das ja wirklich keineswegs, auch wenn es sich suggeriert, manchmal supranational, ist es doch eben ein privates Unternehmen.
Ja, also, ne, denn das das ist ja so ein, glaube ich, so ein verbreitetes Missverständnis und oft so albern, dass wenn zum Beispiel irgendjemand so ein Forum betreibt oder vielleicht einen Blog, eine Kommentarspalte hat, und dann kommen irgendwelche Idioten, schreiben da irgendwelchen Mist rein und der wird gelöscht und dann schreien die auf, oh, Zensur, Meinungsfreiheit, nein, nichts da. Das ist einfach, wenn das halt ein privater Blog ist von irgendeiner Privatperson oder auch einem Unternehmen, dann können die da halt ihre Kommentare moderieren, wie sie wollen. Und ihr habt, da hat man dann eben keinen Anspruch auf Meinungsfreiheit, aber denen gegenüber. Aber hier stehen die Sachen, steht die Lage halt ein bisschen anders, weil man eben sagen muss, Facebook, es sind über 30 Millionen Deutsche auf Facebook registriert. Es ist der öffentliche Meinungsmarktplatz schlechthin geworden. Und das ist eben der Grundgedanke, den ja das Bundesverfassungsgericht vor ein paar Monaten in dieser Stadionverbotsentscheidung statuiert hat, dass es eben sagt, wenn jemand erstens sein Angebot, sei es das Angebot eines Fußballstadions oder eben in diesem Fall das Angebot von Facebook, der breiten Öffentlichkeit erstmal öffnet und die Wahrnehmung dieses Angebotes auch sehr wichtig ist für die soziale Teilhabe, dann ist derjenige eben auch an die Grundrechte gebunden und muss die insoweit achten. Nur ist halt eben noch ein bisschen umstritten sozusagen, wie eng oder weit. Wie gesagt, das Landgericht Heidelberg zum Beispiel will da einen sehr großzügigen Spielraum lassen. Das Oberlandesgericht München sieht das Ganze deutlich strenger. Gestern war ich beim Landgericht Bamberg und habe mir da eine Verhandlung angeschaut. Und das war also auch unglaublich, ehrlich gesagt. Also das war wirklich.
Worum ging es
da? Da ging es um jemand, der hatte einfach nur den Link zu der gemeinsamen Erklärung 2018 gepostet und gesagt, also das ist so eine Petition, die ist auf der Webseite des Bundestags, da kann man unterschreiben. Wenn die Grenze von 50.000 Unterschriften erreicht, muss sich der Petitionsausschuss damit befassen. Das hat sie inzwischen auch schon längst getan. Der Post lag ja logischerweise ein bisschen zurück. Und diese gemeinsame Erklärung 2018 ist halt von so öffentlichen Intellektuellen, Thilo Sarrazin, Broder, Telkamp, zahlreichen anderen, lanciert worden als Kritik an der Flüchtlingspolitik. Die kann man so teilen oder auch nicht. Also sozusagen die Botschaft kann man gut finden oder schlecht finden, ja. Was man halt meines Erachtens wirklich beim besten Willen nicht behaupten kann, ist, dass das Hassrede sei, ja. Mhm. So aber Facebook, diesen Post gesperrt hat, und ich konnte es erst gar nicht glauben. Dann dachte ich, naja, gut, okay, also bei der Menge an Posts, die da täglich durchgehen, da macht halt mal jemand einen Fehler. In diesem Löschzentrum, das kann ja schon mal passieren, setzt sich halt vielleicht nicht so genau damit auseinander, denkt, das ist vielleicht irgendeine komische rechtsradikale Petition oder so, die es halt nicht ist. Also so, es ist einfach eine konservative politische Position, aber weit von rechtsradikal entfernt, ja. Aber naja, offensichtlich nicht, ne? Also denn wie gesagt, Facebook mandatiert halt eine Großkanzlei, die da irgendwie in 30-seitigen Schriftsätzen darlegt, warum das tatsächlich Diskriminierung und Hassrede sei. Also scheinen sie ja schon ernst zu meinen, fand ich echt einen erstaunlichen Standpunkt, ja, also wenn man, dann auch mit so ganz, für mich wirklich fadenscheinig wirkenden Argumenten, so ein Satz in der Erklärung würde eine Statistik nicht exakt richtig wiedergeben und dadurch würde Ausländerkriminalität irgendwie etwas schlimmer erscheinen, als sie sei, und das sei ja offensichtlich darauf angelegt gewesen, quasi Hass und Abneigung gegenüber Ausländern zu schüren, wo ich so dachte, nein, natürlich nicht. Leute posten auf Facebook einfach Kram und sind halt keine Statistikexperten. Und die Sache in der Statistik, die hier angeblich falsch sein soll, ist noch nicht mal falsch, ehrlich gesagt. Das ist so wirklich, also nur, wenn man es so ganz extremst haargenau nimmt, ja, fand ich einen erstaunlichen Prozess. Man wird sehen, wie es ausgeht. Wir werden das nachtragen. In 2 Wochen gibt es die Entscheidung.
Ist ja wirklich auch deswegen bemerkenswert, weil sich Facebook im Moment in einer wahnsinnigen Dilemma-Situation befindet. Ich habe letzte Woche gerade mal mit demjenigen bei Facebook mich länger unterhalten, der diese ganzen Dinge betreut und da echt kein schönes Leben hat, ne, weil es, egal wie sie es machen, es natürlich falsch machen. Also löschen sie zu viel, gibt es Ärger, löschen sie zu wenig, gab es in der Vergangenheit auch schon ordentlich Ärger. Sie haben deswegen jetzt eigentlich versucht, so einen Mittelweg zu gehen und Dinge, die jetzt nicht zu gravierend ist, runter zu ranken in ihrem in der Wichtigkeit, sodass sie quasi unauffindbar werden. Ne? Mm. Das wäre ja auch ein gangbarer Weg gewesen, aber das.
Ja, aber es wäre auch ein vollkommen inakzeptabler Weg. Das ist einfach eine wirklich, ehrlich gesagt, fast schon gesellschaftlich mittige politische Position, weit entfernt von jeglicher Form von Radikalität oder Aufruf zu Hass. Weder wäre es in irgendeiner Form akzeptabel, die runter zu ranken, noch erst recht sie zu sperren. Ist mir wirklich unbegreiflich nah. Aber jedenfalls, an dieser Stelle kann ich dann auch mal darauf hinweisen, dass ich mich bei der Gelegenheit mit dem Klägeranwalt längere Zeit unterhalten habe und mit dem in der kommenden Woche ein Interview auf Einspruch erscheinen wird.
Was ein Einspruch? Das ist nicht nur unser Podcast, was uns immer sehr freut, ne, wenn das sozusagen als die einzige Quelle genommen wird, aber tatsächlich sind wir eigentlich nur ein Derivat von dem Online-Produkt, dem Online-Magazin für Juristen, FAZ Einspruch, das es seit dreiviertel Jahr gibt inzwischen.
Ja, erscheint 6-mal die Woche.
Legen wir Ihnen sehr ans Herz, also alle, die hier zuhören, sollten vielleicht auch mal da reingucken, mindestens das.
Ja, und das Interview ist also überhaupt, dieser Anwalt, der eine oder andere mag den kennen, Joachim Steinhöfel, eine sehr kontroverse Figur, muss man sagen.
Gut, dass du das dazu sagst.
Ich weiß gar nicht, wie ich das, halt durchaus so ein kleinerer Star in der rechten Szene, muss man wohl so sagen. Der hatte, glaube ich, so in den 90ern oder Nullern oder so, hatte der so seine eigenen Fernsehshows bei RTL und RTL 2. Dann war er lange Jahre der Mediamarktanwalt, war übrigens auch in diesen ganzen Mediamarkt-Werbespots zu sehen, daher könnte den auch der eine oder andere kennen. Halt ein sehr konfrontativer, von sich selbst überzeugter Typ mit einem großen Ego und politischen Ansichten, die, man, glaube ich, guten Gewissens als rechts der Mitte irgendwie bezeichnen kann. Ich weiß gar nicht, ob er das selber so unterschreiben würde, aber ich würde es einfach mal so sagen. Darum geht es in diesem Fall ja auch gar nicht, sondern was er jedenfalls mal macht, und das finde ich schon ganz verdienstvoll, sind eben diese Klagen gegen Facebook, bei denen er quasi versucht, einfach eine Rechtsprechung zu etablieren, wann und unter welchen Umständen man Anspruch darauf hat, dass seine Kommentare auch gerade nicht gelöscht werden. Und das macht er tatsächlich mit mehr Hochdruck als jeder andere Anwalt in Deutschland, hat damit Abstand die meisten Präzedenzentscheidungen erstritten und kann deshalb zu diesem Themenbereich manches sagen. Und ich glaube, das sind auch Dinge, die man einfach mal irgendwie sich anschauen und würdigen kann, auch unabhängig davon, ob man jetzt sonst irgendwie Joachim Steinhöfel Fan oder Hater ist, ja. Wie gesagt, das ist einfach, finde ich, einfach juristisch so ein ganz interessantes Feld. Und
an dieser Stelle können wir doch mal zum Diskurs ausrufen, ne? Also ich muss offen gestehen, ich habe mir den jetzt nicht so intensiv angeguckt, auch diesen Fall nicht. Deswegen fehlt mir da ein bisschen die Expertise, aber alle Hörer, die sich berufen fühlen und das vielleicht ganz anders sehen als Konstantin, kann ja hin und wieder auch mal vorkommen, dann nur zu rauf und auch auf unsere Internetseite blogs.faz.net/Einspruch. Wir können schon zusammen.
Ja,
toll. Und da mal ordentlich kommentieren. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Weil ich glaube, Konstantin natürlich vieles, aber auch nicht alles.
Ach, so.
Ist das so? Ja.
Ich bin schockiert.
Ach so, wir haben... Nein, also an Einschätzungen teilen wir nur nicht hin und wieder. Wieder nur mal nicht die gleiche. Und jetzt kommen wir, ich wollte übrigens hier noch was zum Facebook sagen, vielleicht noch ein letztes und dann würden wir uns auch den anderen Themen
zu. Ja, wir haben ja noch eins auf Facebook hier, Stichwort fickt euch. Also nicht ihr euch, liebe Hörer, sondern die Staatsanwaltschaft Gera hat dazu.
Genau, leg los, mach das erstmal.
Das erst
meins noch. Ist neutraler.
Dein zentraler, okay. Ja, also, K ist schnell erzählt. Ist mehr so ein lustiger Nebenkriegsschauplatz, aber wollten wir irgendwie euch nicht verschweigen. Vorgeschichte war, Studenten an der Uni Köln, da wurden irgendwie Bauarbeiten durchgeführt. Die Bauarbeiter trugen so Thorsteiner und Lanzer-Klamotten, also der rechten Szene zugehörig. Das fanden die Studenten irgendwie nicht gut, haben das halt geschrieben, dann gab es online eine Debatte darüber irgendjemand äußerte dann in Richtung des AStA der Uni Köln, fickt euch, und dann kamen halt noch so weitere, in dem Stil ging es weiter so ungefähr. Soweit so unspektakulär, dann hat der AStA Strafanzeige erstattet, die Staatsanwaltschaft Gera hat sich das angeschaut und beschlossen, kein Verfahren zu eröffnen, was ich bemerkenswert finde. Und dann nämlich also mit sehr detaillierter Begründung klargestellt, warum fickt euch nicht unbedingt eine Beleidigung sei.
Das ist wirklich bemerkenswert. Ich glaube, da würden viele auch gerne Begründungshilfe bekommen. Sag mal.
Also das Wort ficken würde zwar überwiegend geschlechtsbezogen verwendet, ja, würde ich auch behaupten. Aber es könnte ja auch im eigentlichen Wortsinn gemeint sein. Dieser meint ein Reiben, Schleifen oder schnelles Bewegen.
Ach komm.
Es kann auch zur Bezeichnung eines harten Drills verwendet werden. Hier, Beispiel aus dem militärischen Kontext. Der Unteroffizier hat uns heute wieder gefickt. Soll heißen,
bitte?
Er hat uns richtig hart rangenommen. Natürlich nicht buchstäblich, ne, sondern einfach so, er hat uns halt irgendwie, wir mussten ein hartes Programm durchstehen am heutigen Tag. Im Ostdeutschen gibt es auch das Wort fickrig für einen ungeduldigen oder zappeligen Menschen.
Ja gut, aber das ist nun auch wirklich ein ganz anderes Wort, mit Verlaub.
Eben. Ich finde, das ist ein ganz anderes Wort und auch das mit dem, ja, natürlich gibt es unterschiedliche Kontexte, in denen das Wort verwendet werden kann, wo auch die Bedeutung sich ein bisschen ändert. Das ist schon alles richtig, was die Staatsanwaltschaft Gera da so irgendwie an Exegese betreibt. Aber es geht ja nicht darum, wie es in irgendwelchen anderen Kontexten zu verstehen sein könnte, sondern.
Na doch, ein bisschen geht schon auch immer drum, ne? Also geht es nicht auch ein Maßstab sozusagen, immer auch die Interpretationsform zu nutzen, die quasi die am wenigsten schädliche ist?
Ja, aber die aber schon aber noch plausibel ist in dem Kontext.
Da würde ich in der Tat dir recht geben. Das finde ich auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Und hier, also es ging dann ja auch noch weiter. Er hat dann irgendwie noch so, naja, also er hat sich selbst. Details tun nicht zur Sache, aber er hat sich dann jedenfalls ziemlich weit rechts außen positioniert.
Wer ist
er? Der Poster, der das geschrieben hatte.
Ich dachte,
so halt so sinngemäß, so ihr verzogenen irgendwie linke Studentenpack. Ja, also das war jetzt nicht seine Wortwahl, aber es war einfach völlig klar, wie das Wort fickt euch in diesem Fall gemeint war, nämlich natürlich als Beleidigung. Ja, also es ist schon ein bisschen bizarr. Und es Extra 3 fand das, also diese Satire-Sendung im Fernsehen, fand das offensichtlich auch lustig. Wir packen euch mal einen Link zu dem Beitrag in die Shownotes. Es endet dann damit, dass die Studenten dann so eine Tafel präsentieren. Ja, okay, so nach dem Motto, ach, wenn das so ist, ja dann, liebe Staatsanwaltschaft Gera, fickt euch. Also, ist ja keine Beleidigung, offensichtlich. Ja. Also das hat mich amüsiert, wollte ich dann irgendwie gerade noch so in dem ganzen Kontext von Online-Debatte, Kommentarsperrung und so weiter einbringen. Jetzt aber du.
Ja, wie gesagt, das fällt natürlich so unfassbar ab, ne? Weil was ich jetzt eigentlich noch anbieten wollte, ist, dass Facebook sich bewegt hat in Sachen EuGH. Da gab es ja im Juni ein relativ spektakuläres Urteil, das wir hier auch rauf und runter besprochen haben, zuletzt mit dem Datenschutzbeauftragten Stefan Brink, also aus Baden-Württemberg, der hier uns eine Stunde lang Frage und Antwort gestanden hat. Und das Interessante ist eben einfach, dass da die Betreiber von Fanseiten ja in die Bedrulle gekommen sind durch dieses Urteil, weil die jetzt eine Mitverantwortung haben bei Datenschutzverstößen auf ihren Fanpage-Seiten auf Facebook. Ja. Und deswegen war jetzt eine Zeit lang unklar, kann man sozusagen als Unternehmen und als öffentliche Institution wer war damals betroffen eigentlich? Weißt du das noch? Welche?
Du meinst bei dem Fanpage-Mithaftungsgeschichte.
Genau.
Das war die Landesakademie Schleswig-Holstein.
Dankeschön. Genau, also ob diese eben dann noch Fanpages betreiben können, wenn das sozusagen so haarig ist. Und dann hat sich Facebook jetzt hat lange gegrübelt, was sie denn machen, ob sie überhaupt was machen, weil letztendlich sie ja dieses Urteil eigentlich auch in Grund und Boden kritisiert haben. Ne? Haben gesagt, es geht von falschen Tatsachen aus. Und so weiter und haben jetzt aber am Dienstag veröffentlicht auf ihrer Blogseite, dass sie das tatsächlich annehmen, also tatsächlich sagen.
Vielen Dank.
Ja. Also, dass sie sich dieser Verantwortung stellen, ja, und dass sie dementsprechend ihre Datenschutzregeln und also nicht die, sondern die allgemeinen Geschäftsbedingungen anpassen und sozusagen den Betreibern da entgegenkommen wollen. Das ist ehrlich gesagt alles noch ein bisschen wischiwaschi und man muss einfach genau sehen, erstens, was sie genau anbieten. Eigentlich wäre es ja sozusagen sinnvoll, da tatsächlich mit den Betreibern zusammenzuarbeiten. Jetzt sagen sie einfach nur, wir reformieren unsere AGBs und geben außerdem noch Formulare an die Hand, ja, dass wenn irgendwelche Datenschutz-Dinge aufkommen, sich Nutzer beschweren, dann könnt ihr diese Formulare nutzen und mit uns einfacher in Kontakt treten. Das ist schon mal nett, ja. Aber ob es dann im konkreten Fall weiterhilft, wird man einfach noch sehen. Was will ich damit sagen? Erstens, Facebook hat sich bewegt. Zweitens, zumindest Herr Brink, den ich da gestern auch informiert habe und mal hören wollte, was er dazu sagt, meinte eben, das ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Also man kann nicht behaupten jetzt, dass Unternehmen und Institutionen jetzt dringend aus Facebook raus müssten. Das vielleicht jetzt als beruhigende Nachricht aus diesem Blog, aus diesem Podcast, meine ich. Aber man muss tatsächlich sehen, dass ein Restrisiko bleibt und dann wird man sehen, was man, was in den die Gerichte draus machen und wie sich das in den Einzelfällen.
Wir können ja mal den Link zu diesem Facebook-Blog
genau, unbedingt
auch in die Shownotes tun.
Richtig. Dann würden wir jetzt dieses ganze große Thema Digital-Spezial
beschließen
und kommen jetzt zu unserer Serie, was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Also wenn sie nicht zufälligerweise sich mit Herrn Maaßen beschäftigen muss, da ist er wieder, große Krisensitzung heute im Koalitionsausschuss.
SPD-Spitze drängt jetzt doch darauf, dass er abgesägt wird. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht im Zeitpunkt der Aufnahme. Wenn ihr das hört, wissen wir es
vielleicht. Könnte sein, dass er schon längst abgesägt wurde.
Ja, wir haben auch unsere Handys ausgemacht, wenn wir den Podcast
leider aufnehmen. Leider. Also. Gut, aber also wenn sie sich nicht darum kümmert, dann macht sie auch hin und wieder ein paar Gesetzesentwürfe. Der letzte, also große, sagen wir mal so, über den die Welt spricht, betrifft die Mietpreisbremse. Letzte Woche Mittwoch vorgestellt von Katharina Barley, die das nicht jetzt als bahnbrechend verkauft, das wäre wirklich auch, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten, sondern schon auch anmerkt, dass es Teil jetzt eines ganzen Paketes, aber man wolle sich jetzt den hohen Mieten wieder annehmen, denn das ist die neue soziale Frage, das ist jetzt irgendwie das schöne Schlagwort der Bundesregierung. So, und worum geht es? Also Mietpreisbremse gibt es seit 2015, ja, seitdem wird wie verrückt versucht, die Mietpreise zu deckeln in Ballungsräumen, da wo es eben schmerzt und es schmerzt wirklich gewaltig. Also die Mietsteigerungen in den vergangenen Jahren in Berlin, in Frankfurt, in München sind exorbitant. Also ich glaube, in Berlin hat sich innerhalb kürzester Zeit haben sich die Mieten mitunter verdoppelt. Das ist schon wirklich ganz krass. Und man muss aber auf der anderen Seite sagen, dass die Mietpreisbremse eben für Neuvermietungen gilt. Ne? Ist eben gedeckelt, darf nicht 10% über der Vergleichsmiete liegen in dem jeweiligen Gebiet. Und das hat aber nicht geklappt, muss man sagen. Also die ist weitgehend wirkungslos, da sind sich eigentlich alle Experten sicher. Auch der Mieterschutzverein sagt, die ist faktisch irrelevant. Also in allen Anfragen, die wir bekommen, die Sie bekommen, also der Mieterschutzverein eben bekommen, spielt die Mietpreisbremse überhaupt keine Rolle. Da geht es immer um Nebenkostenabrechnungen, Rauf- und Runterkündigungen, aber eben nicht darum, was ja auch schon ein Indiz ist, dass sie irgendwie ihre nicht greift tatsächlich. So, was macht jetzt die Bundesregierung? Sie legt den Vermietern weitere Fesseln an, also legt ihnen auf, dass sie künftig beim Abschluss des Mietvertrages unaufgefordert darüber Auskunft zu erteilen ist, ob es eine Ausnahme gibt bei der Mietpreisbremse. Also ob sie, das gibt es zum Beispiel, wenn sie auch schon vorher über den Vergleichsmieten lag. Ja, also da gibt es so eine Art Bestandsschutz. Also da ist der Vermieter nur nicht verpflichtet, runterzugehen mit der Miete. Aber jedenfalls jetzt dazu ist er genötigt, da Auskunft zu geben.
Das ist ja, das war ja sozusagen einer der Gründe, warum die Durchsetzung bisher so schwierig ist, ist, dass diese Ausnahmetatbestände greifen können oder auch nicht. Man das aber als Mieter nicht so genau weiß und der Vermieter einem das auch nicht sagen muss. Respektive doch, ja, muss er einem sogar sagen, es gibt einen Auskunftsanspruch, aber eben den muss man dann erstmal geltend machen und so. Also ich finde immer, wenn es immer so heißt, die Mietpreisbremse derzeit ist völlig wirkungslos, ja, das stimmt. Das liegt aber zum Teil auch daran, dass die Mieter nicht, also sozusagen, wenn die mit voller Durchsetzungskraft wirklich alles einfordern würden, was da im Gesetz steht, dann würde die auch heute schon besser funktionieren, ja, als das tut. Stimmt. Aber tun halt viele nicht, auch verständlicherweise nicht. Und das ist jetzt eine Sache, die also dann quasi das ein bisschen komfortabler gestalten, genau, soll.
Also und eben wie gesagt, da ist der Mechanismus, dass unaufgefordert darüber Auskunft gegeben werden muss. Also das Ganze soll sich normalisieren, denn man muss ja auch sehen, dass zwischen Mieter und Vermieter tatsächlich ein delikates Verhältnis besteht. Ja. Ne? Also da möchte man ja, oft sind es ja übrigens auch Privatpersonen auf Vermieterseite, das sind ja nicht immer die großen Wohnungsbaugesellschaften. Und da ist es natürlich einfacher, schwieriger, sowas durchzusetzen. So, das Zweite ist eben einfach, dass es einfacher wird, dass die Miete, die zu viel gezahlte Miete zurückzufordern. Ja, da musste vorher der Mieter Tatsachen vortragen oder jetzt muss er Tatsachen vortragen, warum die verlangte Miete zu hoch ist. Wenn dann der Gesetzesentwurf durch ist, reicht in Zukunft ein einfaches: Ich rüge die Höhe des Miete, der Miete. Ja, so steht es jedenfalls auf den Webseiten des Ministeriums. Man wird auch sehen, wie das in der Praxis dann tatsächlich läuft.
Ich möchte die Prognose wagen, dies ist ja nicht der große Wurf.
Ja.
Oder? Also.
Ja, es tut einem auch so ein bisschen weh, weil man das Problem erkennt und es ist einfach auch so, man hört das aus dem Bekanntenkreis, man liest Studien, man liest Artikel, es ist einfach in den Ballungsräumen schon unfassbar schwer, eine Wohnung zu finden zu einem Preis, der sich bei dem man einem nicht die Schamesröte und die Wut ins Gesicht steigt. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es so schwierig, wirklich eine tatsächlich greifbare Lösung zu finden. Also deswegen möchte ich da eigentlich auch gar nicht zu sehr rumholezen.
Nee, das nicht. Aber also ich meine auch hier wieder, ja, okay, Auskunftspflicht, also sozusagen von sich aus diesmal. Und was, wenn die einfach nicht erteilt wird? Ist das Bußgeld bewährt? Soweit ich weiß, nein. Also, weißt du, das ist halt alles so zahnlos. Genauso wie auch die bisherige Mietpreisbremse es weitgehend schon war. Also es sind halt so Dinge, die, wenn der Vermieter, es sind jetzt ja auch nicht alle Vermieter, sind ja jetzt auch nicht sozusagen, man neigt dazu, denen immer nur das Schlechteste unterzustellen, aber wenn er es darauf anlegt, einfach sozusagen das Maximum an Miete rauszupressen und die Vorschriften der Mietpreisbremse zu umgehen, dann kann er das nach wie vor erstmal relativ gut tun und letztlich unterbunden wird es dann eben doch wieder nur, wenn du dir als Mieter halt wirklich einen Anwalt nimmst, der das eben durchficht oder ein sonstiges Angebot zur Rechteeintreibung wahrnimmst. Auch darüber haben wir hier ja schon gesprochen.
Vielleicht zur Vollständigkeit halber auch noch sei erwähnt, dass die Modernisierung der Wohnung natürlich auch immer ein Ärgernis, also das Herausmodernisieren, ne? Also dass die Wohnungen werden aufgemotzt mit einem besonderen Bad und Goldhähnen.
Fußbodenheizung.
Und,
so
ja. Und dann wird es auf einmal so teuer, dass sich das keiner mehr leisten kann. Und dann werden die eben aus den Wohnungen gedrängt und dann höherpreisiger vermietet. Das versucht eben die Bundesregierung auch einzugrenzen. Und durch Grenzen, die dann eben ins Gesetz eingezogen werden, ja, also die Mieterhöhung, die jetzt modernisierungsbedingt künftig anfällt, darf eben nicht mehr als monatlich 3 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche innerhalb von 6 Jahren betragen, ja, das ist so eine absolute Kappungsgrenze, also um 3 Euro darf erhöht werden pro Quadratmeter Wohnfläche.
Was ja auch schon mal ganz gut ist, ne, also genau. Das ist schon
aber eben schön. Innerhalb von 6 Jahren.
Ah, okay.
Ja, also das ist immer so ein bisschen dieser Mechanismus. Und dann gibt es eben auch noch ein Bußgeld, 100.000 Euro ist die Strafe, wenn man eine missbräuchliche Durchführung einer Modernisierungsmaßnahme durchführt.
Also, ja, das ist das wirkliche Herausmodernisieren, gezielt quasi Modernisierungsmaßnahmen machen, damit es ja entweder so teuer wird oder vielleicht auch so unkomfortabel im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen erstmal, ist ja auch nicht so schön.
Ja.
Aber kriegt man, also ich bin ja mal gespannt, wie gut man das eigentlich nachgewiesen kriegt, weißt du? Also dass die Modernisierungsmaßnahme wirklich mit dieser Absicht erfolgt ist und nicht einfach legitimerweise halt modernisiert werden sollte. Also das stelle ich mir schwer vor.
In diesem Zusammenhang fällt mir übrigens ein, dass Horst Seehofer jetzt auf Twitter ist.
Ist er jetzt?
Ach, hast du das noch nicht mitgekriegt?
Ich hab's verpasst. Ja, oh mein Gott, nein.
Und es war wirklich total rührend. Seit tatsächlich 2 Tagen oder
okay.
so. Und wow. Das, was wirklich ganz rührend war, ist, dass er das nicht mit einem Tweet gefeiert hat, also, sondern mit einem kleinen Video.
Oh. Also, was macht er da?
Nee, er steht dann, also er sitzt staatstragend da und erklärt mit wolkigen Worten, warum er jetzt auf Twitter ist. Mhm. Und das wiederum wurde getwittert, das ist eigentlich ganz schön. So, und einer seiner ersten Tweets, die ich jetzt gesehen habe, also das übrigens läuft nicht unter seinem Namen, da, der ist ja übrigens auch schon belegt, das ist ja auch ganz schön. Es gibt ja schon etliche Fake-Accounts, aber er twittert eben unter dem... Bundesinnenministerium, also quasi sein Haus, das twittert. Und wenn er selber twittert, dann sagt er HS. Also ist hier hinten so ein HS-Kürzel. Und das war eben ganz schön, weil einer seiner ersten Tweets war jetzt eben, und ich darf nochmal dran erinnern, wir haben jetzt das Baukindergeld und von jetzt an rollt das und ihr könnt hier ran und eure, dann ist eben auch die Mietpreisbremse obsolet. Und was dann ganz schön ist, ist, dann gab es ein paar Fragen dazu und so weiter, aber das hat dann wiederum seine Bediensteten gemacht. Die haben natürlich geantwortet, das macht dann nicht Horst Seehofer selber. Wie gesagt, der ist ja jetzt auch im Koalitionsausschuss. Hat einiges zu tun.
Andere Sorgen gerade.
So, also das machen wir jetzt dazu und kommen jetzt zum großen Autospezial. Letzte Woche Mittwoch war übrigens wirklich einiges los. Verwaltungsgericht Frankfurt. Ich mache das, dehne das jetzt nicht groß aus, aber hier in Frankfurt war einfach die Hölle los. So viel kann ich schon mal. Und insbesondere bei uns im Wirtschaftsressort.
Ja, weil es auch so ganz kurz vor Redaktionsschluss kam. Ne?
Ja.
Herzlichen Dank.
Genau, und dann ist es eben einfach, muss man sagen, dass wohl das flächendeckendste, kann man es eigentlich steigern?
Ich glaube schon.
Fahrverbot, was sich jetzt hier ankündigt. Ne? Also seitdem das Bundesverwaltungsgericht im Februar eben gesagt hat, Fahrverbote sind möglich und auch geboten in bestimmten Konstellationen, ist ja hier, geht's rund. Mhm. Hamburg waren die ersten, die nur streckenweise Fahrverbote erlassen haben. So, und jetzt wurde Frankfurt vom Verwaltungsgericht Wiesbaden eben dazu gezwungen, den Luftreinhalteplan so zu ändern, dass auch Fahrverbote vorgesehen werden. Das ist ja immer der Mechanismus. Also das Verwaltungsgericht selber kann das nicht verhängen, sondern kann sozusagen nur die Kommune anweisen, den Luftreinhalteplan zu verändern. Und und die haben ziemlich deutlich gesagt, das geht nur in der Umweltzone, in einer und nicht entweder nicht Strecken reduziert, ja, also nicht einzelne Straßen, ja, sondern tatsächlich eine ganze Zone ist da betroffen.
Sagt das Gericht, oder?
Sagt das Verwaltungsgericht Wiesbaden. Genau, und das hat natürlich hier in viele bestürzt. Und jetzt wird man eben sehen, die haben eine Frist bis Februar nächsten Jahres, wo das Ganze durchgesetzt werden muss. Es betrifft natürlich wie immer vor allen Dingen die Dieselfahrzeuge, durchaus auch neuere Dieselfahrzeuge. Das geht stufenweise. Also zuerst sind natürlich die älteren Dieselfahrzeuge Euro 3, Euro 4 betroffen, dann aber auch Euro 5. Und da weiß man ja inzwischen, das habe ich auch gelernt dadurch, übrigens nicht schmerzhaft, weil ich bin gar nicht betroffen, aber dass auch Euro 5 später betroffen ist und die sind ja auch teilweise nur 3 Jahre alt.
Ja,
also das ist schon, muss man sagen, ein Kracher.
Und also wenn das heißt Umweltzone, quasi extremst, es gibt ja in Frankfurt, wie glaube ich in den meisten Städten, so eine Umweltzone, die eingerichtet wurde schon vor Jahren wegen der Feinstaubthematik.
Genau.
Nur ist das halt nicht so schlimm, weil die Feinstaubwerte, die halten halt fast alle Autos ein.
Inzwischen.
Und es könnte jetzt quasi extremstenfalls sein, dass einfach die ohnehin schon bestehenden Grenzen der Umweltzone dann auch angewendet werden auf
so wird es zumindest verstanden.
Ja,
ne? Und wie gesagt, es gibt noch die Berufung, die Möglichkeit.
Und das wäre natürlich dann eben anders als in Hamburg, wo das so ein bisschen so, ja, kann man auch umfahren. Wäre das schon krass, weil dann kommt es halt eigentlich echt nicht mehr in die Stadt rein. So
genau.
Richtig.
Und ich habe jetzt hier gerade nochmal nachgeguckt. Also für Dieselfahrzeuge der Klasse Euro 5 soll das Fahrverbot zum 1. September 2019 eingeführt werden. Also tatsächlich in einem Jahr. So, und dann hat der Richter sich noch berufen gefühlt, noch andere verkehrspolitische Maßnahmen denen an Herz zu legen oder auch vorzuschreiben, um es mal deutlich zu sagen. Und zwar so Park-and-Ride-Parkplätze vorzusehen, also so an den Außengrenzen der Stadt. Ne,
das kennt man ja, ja.
Genau, und damit die Leute eben mit der S-Bahn hier irgendwie reinfahren können und so weiter. Aber das fand ich insofern auch wirklich ganz spannend, dass sich da, ich glaube, hier im Rhein-Main-Teil wurde das bei der FAZ genannt als Hobbyverkehrsplaner, der Richter betitelt. Finde ich schon spannend, da mal zu sehen, wie weitreichend eigentlich die Möglichkeiten solcher Verwaltungsrichter ist, ne, tatsächlich einzugreifen, weil eigentlich ist es
also natürlich. Also waren das denn nur so Anordnungen oder ist es tatsächlich der Stadt Frankfurt aufgegeben, dies ebenfalls zu tun?
Naja, also das Urteil selber liegt ja noch nicht vor. Also wir haben hier nur die, die Pressemitteilung. Da ist es so formuliert, dass es Maßnahmen sind, die das Gericht dem Land aufgibt. Ja? Okay. Also zum Beispiel übrigens auch für eine Nachrüstung der Busflotte mit diversen Filtern zu sorgen. Und das Gleiche ist, schließlich hat das Gericht dem Land vorgegeben, eben diese Park-and-Ride-Plätze vorzusehen. Also das ist schon eine ziemliche, ziemlich klare Anweisung, vielleicht jetzt Verwaltungsrechtler vor, inwieweit das in der Tat eine Bindungswirkung entfaltet. Aber so verstehe ich es zumindest. Vielleicht muss man auch wirklich das Urteil abwarten. Also das zu diesem Fahrverbot in Frankfurt. Und dann etwas, was ja, sich ja auch immer mit diesem Thema Fahrverbot verbindet, ist ja die ganze Diesel-Thematik von Volkswagen. Wie gesagt, der ganze Skandal, der uns auch schon seit 2015 beschäftigt, die Abgasmanipulation von Volkswagen. Da gibt es gab es diese Woche auch Neuigkeiten. Also zum einen hat jetzt der größte Schadensersatzprozess der VW-Anleger begonnen vor dem Oberlandesgericht Braunschweig und es dürfte einer der größten Prozesse sein, den dieses Land jemals gesehen hat, zumindest von der Schadenshöhe. Also das Ganze, juristisch auch wirklich sehr interessant, wird eben im Rahmen eines Musterverfahrens geführt. Das ist ja das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, das KAPMUG, was hier eine Rolle spielt. Das ist eben so eine Sammelklage, die nur Anlegern zur Verfügung steht, also nur Aktionären. Wurde geschaffen, dass die sogenannte Lex Telekom vor einigen Jahren als 17.000 Kläger gegen die Telekom vorgegangen sind, wegen dramatischer Kursverluste. Und jetzt kommt dieses Instrument wieder zum Zuge. Diesmal geht es eben um Aktienverluste, die Anleger nach Bekanntwerden dieses Skandals im September 2015 erlitten haben. Da ist die Aktie ja um 40% eingebrochen.
Hat sich aber auch wieder ganz gut erholt, ne? Oder?
Ist das so? Ja, also man muss ja sagen, überhaupt hat sich Volkswagen ganz erstaunlich geschlagen.
Also das wäre direkt die erste Frage, die mir bei sowas kommt. Für welchen Zeitraum muss das dann eigentlich sein? Also wenn sowas passiert wie hier der Dieselskandal, dann bricht die Aktie ein, aber dann erholt die sich wieder über ein Jahr oder zwei oder was auch immer. Weißt du, was ist dann der relevante Zeitrahmen, innerhalb dessen ich das irgendwie nachweisen muss, damit ich quasi überhaupt einen Schaden habe? Ja, weil irgendwann habe ich ja keinen Schaden mehr. Weißt du, wenn die Aktie drei Jahre später irgendwie sensationell hoch steht?
Ja, du hast auf jeden Fall den Schaden, wenn du die Aktie verkauft hast, ne?
Ja,
in Panik.
Ja. Oder vielleicht auch natürlich, wenn du so ein Termingeschäft hattest, irgendwie, das gibt es ja auch häufiger mal, dass du irgendwie zu Zeitpunkt X dann quasi verkaufen musstest oder so.
Also all das sind wirklich interessante Fragen, die jetzt in diesem Verfahren auch geklärt werden. Das Ganze wird geführt durch einen Musterkläger, das ist die Deka Bank, eine Tochter der Sparkassen ist das, die macht geltend, dass sie 200 Millionen verloren hat. Dadurch, dass eben Volkswagen zu spät auf diese Risiken hingewiesen hat. Jetzt wird vor Gericht gestritten, wann hätte Volkswagen denn ja hinweisen müssen. Also um es vielleicht nochmal die Chronologie zu sagen, am 18. September 2015 hat die kalifornische Umweltbehörde deutlich gesagt, also hier ist was im Busch, ja, offensichtlich wurde manipuliert. Dann hat Volkswagen 4 Tage gebraucht, um das intern zu prüfen und zu bestätigen. Also die Ad-hoc kam am 22. September und die Kläger sagen im Wesentlichen, das hätte viel, viel früher schon passieren müssen. eigentlich sogar schon im Jahre 2008, als dieser Motor mit der manipulierten Software zertifiziert wurde in Amerika. Aber doch spätestens im Jahr 2015, als zum ersten Mal davon ausgegangen werden kann, dass Martin Winterkorn, der damalige Chef von Volkswagen, informiert wurde über die ganze Diesel-Thematik am sogenannten Schadenstisch von Volkswagen.
Schadenstisch, so.
Ja. So, und darüber wird jetzt gestritten am Anfang, am ersten Tag. Vielleicht das nochmal, um jetzt den aktuellen Stand nochmal zu sagen. Also Montag, Dienstag wurde verhandelt vom Oberlandesgericht Braunschweig. Am Montag sah es erst nicht so gut aus, da hatte der Richter festgestellt, hier sind etliche Ansprüche verjährt. Das betrifft vielleicht so 40% der Anleger, weil man die alles, was sozusagen vor 2012 stattgefunden hat, hier keine Rolle mehr spielt. Aber am Dienstag haben sie doch ziemlich deutlich gemacht, dass sie der Meinung sind, dass da was dran ist. Also, dass Winterkorn sich zumindest nicht gebührend verhalten hat wie ein sorgfältiger Geschäftsmann. Also er hätte tatsächlich viel früher schon darüber sich erstmal informieren müssen, was dran ist, und dann auch tatsächlich die Aktionäre informieren müssen durch einen Ad-Hoc.
Also so zeichnet es sich ab.
So,
ich nehme an, dass dieser Prozess aber noch ein Weilchen gehen wird. Ne?
Der wird ein Weilchen gehen, und jetzt schon ist klar, dass es natürlich bis hoch zum Bundesgerichtshof gehen wird.
Mhm.
Und das ist sozusagen all das, was die Aktionäre betrifft. Dann gibt es ja noch etliche Schadensersatzprozesse, die von den Dieselkäufern gerade durchgefochten werden. Und auch da soll es ja so eine Art Sammelklage geben. Übrigens am 1. November ist jetzt alles durch. Also ab 1. November soll das Gesetz in Kraft treten.
Die eine für alle Klage, da hat die SPD ja mal ausnahmsweise einen ganz griffigen Slogan für ihr.
Genau.
Rechtspolitisches, ihren rechtspolitischen Erfolg.
Schöner Tag, ganz hübsch, ja.
Ja, finde ich auch gut.
Die Frage ist nur, ob dieses Vorhaben tatsächlich so viel hält, was es verspricht. Immerhin, und das ist ja schon mal was, hat es diese Woche auch da eine Bewegung gegeben, bringen sich jetzt die ersten Verbände in Stellung, um die Rechte der Verbraucher vor Gericht durchzufechten. Also das ist insbesondere die Verbraucherzentrale, unter Klaus Müller, der Chef der Verbraucherzentrale, der gemeinsame Sache macht mit dem ADAC, auch eine ganz interessante Kombination. Die haben diese Woche am Mittwoch eine Pressekonferenz gegeben, in der sie eben angekündigt haben, dass sie dann loslegen wollen, sobald eben im November das Gesetz in Kraft getreten ist. Und das ist eben auch ein ganz interessanter Mechanismus. Also hier wird kein Musterkläger ausgesucht, sondern es ist eine sogenannte Verbandsklage. Also es wird ein Verband vorgeschickt, eben Verbraucherverband wie die Verbraucherzentrale. Der muss eben das öffentlich bekannt machen. Dann wird ein Klageregister beim Bundesamt für Justiz eröffnet, und dort müssen sich dann die Betroffenen melden, und innerhalb von 2 Monaten müssen sich mindestens 50 Menschen melden, also insgesamt müssen es 50 sein, 10 müssen es vorher schon gewesen sein, um überhaupt die Klage einzureichen, und dann müssen mindestens 40 rein dazukommen, um das dann durchfechten zu können als Musterverfahren. Das wird jetzt im Dieselskandal nicht kein Problem sein, ne? Die haben sie locker.
Ich glaube, da kommen ein paar mehr zusammen.
Ne? Richtig, aber diese Hürde wurde eben eingezogen für natürlich viele andere Fälle, die es dann womöglich in Zukunft geben wird.
Okay, ja, also alle geprellten Dieselkäufer, die sich ärgern, können sich melden beim ADAC und der VZBV. Und
genau. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zum ganz anderen Thema.
Ja, ich fürchte, da gibt es keine sanfte Überleitung.
Nee, da gehen wir jetzt einfach rein zum Supreme Court der Vereinigten Staaten.
Kein geringerer.
Nee, und das ist wirklich auch ein ziemliches Spektakel. Also letzte Woche waren wir ja so angefixt von dem ersten Tag der Anhörung. Vielleicht um das nochmal zu erklären, worum es geht. Im Supreme Court stehen wieder einmal Veränderungen an, denn einer der wirklich bekanntesten Supreme Court Richter Judge Kennedy hat das Handtuch geworfen. Das war im Frühsommer, sorgt das schon für spektakuläre Nachrichten. Der hat sich, was sehr ungewöhnlich ist, ist er nicht im Amt verstorben, wie es sonst
meist geschieht.
Ja, meist geschieht, genau. Sondern er hat einfach das Handtuch geworfen, Anfang 80 ist er, und hat gesagt, er möchte nicht mehr und möchte jetzt Donald Trump die Gelegenheit geben, einen neuen zu besetzen. Und das hat natürlich für einen unfassbaren Aufschrei gesorgt, denn es gibt Donald Trump natürlich unglaubliche Macht, die den Supreme Court auf die nächsten Jahrzehnte zu prägen und zu beeinflussen. Mhm. Das ist sozusagen der Hintergrund.
Ja, ich nehme ihm das sehr übel, dass er mit seinem, also es ist ja durchaus sinnvoll, finde ich eigentlich, dass man als Supreme Court Richter, wenn man so alt ist, irgendwann sagt, okay, ich danke jetzt halt mal ab. Ja, man muss ja nicht, also tatsächlich viele sterben im Amt, aber das muss ja nicht so sein. Ich weiß auch gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Es gibt übrigens auch so ein historisches Zitat, ich weiß leider nicht mehr genau, von welchem es war. Aber das Brisante ist ja immer, wenn man dann irgendwie sozusagen seinen Posten verlässt, weil man abdankt oder stirbt, dann hofft man natürlich, dass zu der Zeit gerade erstens der Präsident derjenigen Partei, der man gewogen ist, eben Präsident ist, also dass sie einen Präsidenten stellt, und zweitens, dass sie Mehrheit im Kongress hat, sodass deren Kandidat dann quasi die eigene Nachfolge antreten kann. Und es gibt wohl dieses Zitat so, falls ich sterben sollte, bevor die Demokraten wieder gewinnen, bindet mich an meinem Stuhl fest, und wir hoffen, es merkt keiner so, ja. Und hier jetzt aber anders, Kennedy ist eben abgetreten, und ich nehme ihm das echt übel, dass er es vor den Midterm-Elections gemacht hat und somit zu einem Zeitpunkt, wo erstens Trump sowieso natürlich, das ist ja auch noch auf Jahre der Fall, Präsident ist und das Vorschlagsrecht hat, aber zweitens eben die Republikaner auch noch die Mehrheit haben, um dann den von Trump vorgeschlagenen Kandidaten auch tatsächlich da hinzuheben. Hm. Also man muss sagen, es wird so kommen, oder?
Es wird so kommen. Das Interessante ist übrigens, das wurde natürlich auch viel diskutiert, auch sehr vehement diskutiert und auch mit viel Verschwörungstheorien. Nur ich glaube, die bittere Wahrheit ist eben einfach, dass Justice Kennedy einfach Republikaner ist.
Ja,
also er ist einfach ein konservativer Richter. So wurde er in den Senat, auf die Richterbank gehoben. Das ist er auch geblieben, auch wenn er sich hin und wieder als Zünglein an der Waage geriert hat und da auch besonders hervorgetreten ist, was ich irrsinnig verdienstvoll finde und ich ehrlich gesagt ja auch finde, dass es das Einzige...
Gerade so in Sachen Minderheitenrechte.
Ja, was man anstreben sollte, ist überhaupt Zünglein an der Waage zu sein. Ich verstehe immer nicht, warum das sozusagen so eine ungeliebte Position ist. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn man als Richter so vor...
völlig klar ist, wie man...
festgelegt ist, dass es gar keine Art von Bewegung da geben kann. Das finde ich absurd, dass man sich in diese Position überhaupt hinein manövriert. Aber man muss jetzt eben einfach sagen, es gab im Moment die Aufteilung ist 4-4, also 4 demokratisch berufene Richter, 4 konservativ berufene Richter und eben Justice Kennedy als jemand, der mal so tendiert hat.
Überwiegend konservativ, aber schon auch gerne mal mit der.
Genau, in den entscheidenden, in vielen entscheidenden Urteilen eben auch zugunsten der Demokraten. So, und deswegen kommt es jetzt zu einer unfassbaren Machtverschiebung auf der Richterbank. Und Donald Trump hat natürlich genussvoll die Möglichkeit ergriffen, einen Kandidaten herauszusuchen. Und das hat er natürlich nicht selber gemacht. Das war die sogenannte Federalist Society. Mhm. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Das ist irrsinnig interessant, sich mal zu gucken, wie sich da mal anzusehen an diesem Beispiel, wie Networking und eine Strategie tatsächlich zu unglaublichen Erfolg führen kann. Ja, es sollte ein Lehrstück sein in vielen anderen Bereichen übrigens.
Was man vielleicht auch noch vorwegschieben muss, dieses Thema Supreme Court Richterwahl ist eben auch deshalb so ein wichtiges. Naja, erstens, wie gesagt, weil eben leider die Richter in der aller Regel so entscheiden, wie das halt, wie man es auch dann irgendwie vorher von ihnen erwartet und entsprechend der Partei, die sie dahin gebracht hat. Zweitens, sie sind auf Lebenszeit im Amt. Das heißt, wenn da so ein junger Typ hinkommt, dann macht er das auch mal 30 Jahre. Und drittens, es ist ein extrem Wunderpunkt für die Demokraten, ne? Denn eigentlich war ja in der vergangenen Legislaturperiode der konservative Richter Antonin Scalia überraschend, ich glaube, an einem Herzversagen oder so gestorben. Die Demokraten, damals war noch Obama Präsident, Obama hatte das Vorschlagsrecht, aber sie hatten eben nicht die Mehrheit, um ihren Kandidaten auch tatsächlich durchzubringen. Genau. Und die Republikaner haben aber nicht nur irgendwie nach viel abwägen und so dann irgendwie gegen den gestimmt, sondern die haben kategorisch gesagt, wir werden noch nicht mal Hearings einleiten, wir werden uns keinen Richter anschauen, den die Demokraten aufstellen, ist uns völlig egal. Und das wurde halt, das war rechtlich offensichtlich möglich, auch eine Fehlkonstruktion, würde ich sagen, insoweit im amerikanischen Recht, aber es ging. Aber es wurde halt als unfassbar unsportlich und einfach sozusagen jede Norm von so konstruktiver Regierungsarbeit unterwandernd angesehen. Aber sie haben es einfach eiskalt durchgezogen. Dann kam die Wahl, dann gab es einen republikanischen Präsidenten und damit konnten sie halt dann diese Stelle, die ja immer noch frei war, mit Neil Gorsuch besetzen und haben eigentlich nach allgemeinem Verständnis den Demokraten einfach ihren ersten Platz gestohlen. Und jetzt geht halt auch noch Kennedy und jetzt kriegen sie den nächsten. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte, die da hinführt.
Genau, die auch das Ganze extrem emotional macht. Deswegen war im vergangenen Woche das auch wirklich ein ganz emotionaler und sehr chaotischer Auftakt der Anhörung. Vielleicht sagen wir einfach mal, wer jetzt da steht. Also das ist Brett Kavanaugh, der ist 53 Jahre alt, Familienvater von zwei Töchtern. Das erwähne ich auch deswegen, spielt er hier in Deutschland immer keine Rolle, aber in Amerika wird sowas natürlich wahnsinnig zelebriert und als Donald Trump ihn vorgestellt hat, war natürlich auch die Familie anwesend, auch bei der Anhörung und vergangene Woche war die Familie anwesend, die beiden Töchter.
Ich bin mir sicher, das Leben von Brett Kavanaugh ist so intakt.
Ja, es ist sehr intakt.
Wie es überhaupt nur sein kann.
Er war ja auch Trainer der Basketballmannschaften.
Ist er
ja, seiner Kinder. Coach K wurde er immer genannt.
Ah ja, er macht Pfannkuchen morgens wahrscheinlich. Ne? Also könnte ich mir vorstellen. Ja.
So, und aber wir wollen nicht zu sehr lästern. Also das ist natürlich ein gestandener Jurist, da muss man sich natürlich nichts vormachen. Aber der übrigens aus einer Juristenfamilie stammt, also schon seine Mutter war Juristin und der wurde sehr geprägt. Fand ich interessant, wie er erzählt hat, dass seine Mutter tatsächlich immer am Abendesstisch für die Urteilsverkündung geübt hat.
Geübt?
Ja,
ach, wie lustig.
Ich dachte, das ist vielleicht auch ein Modell. Und so wurde er schon ganz früh, vielleicht ist es auch so ein bisschen.
Du meinst, so wie wir diesen Podcast Mythos üben am Abendesstisch?
Genau. Ja, genau so. Vielleicht sollten wir das mal einführen. So, und jedenfalls wurde er, vielleicht ist es auch ein kleiner Mythos, den er jetzt irgendwie so aufgebaut hat, aber jedenfalls wurde er schon früh, kam er mit Jura da in Berührung, so hat er es eben erzählt. So, und das ist wirklich eine irrsinnig interessante Persönlichkeit, denn er hat schon viele auch umstrittene Rollen gespielt. Also er war ganz, ganz nah dran in dem Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton.
Mhm.
Ja, wir erinnern uns auch ja eine sehr unrühmliche Geschichte. Damals ging es um die Meineid von Bill Clinton und die Frage, inwieweit er außereheliche Verhältnisse hatte zu diversen, aber eben vor allen Dingen zu Monica Lewinsky. Und da gab es ja diesen Ermittler, diesen Sonderermittler Kenneth Starr. Und dem hat er eben zugearbeitet, war also eben ganz früh ganz nah dran und weiß, was es bedeutet für einen Präsidenten, wenn jemand gegen ihn ermittelt, wenn Sonderermittler gegen ihn ermitteln. Da kommen wir übrigens auch gleich dazu. Deswegen ist er auch für Donald Trump so besonders interessant. Das Zweite ist eben, dass er auch dann im Weißen Haus gearbeitet hat, und zwar unter George W. Bush, also ganz genau die Regierungsarbeit kennt, da auch tatsächlich für die Auswahl der Supreme Court Judges und auch generell Judges also der Richterstellen eben war, also auch da sehr bewandert. Und zuletzt, und das ist eben jetzt die Station, von der er dann wechselt, ist er eben Richter am Berufungsgericht in Washington und hat eben schon etliche Urteile gesprochen, die jetzt natürlich auch haarklein auseinandergenommen werden und analysiert werden lassen.
Ja, also da wird jeder Stein bei diesen Hearings und auch bei der Vorbereitung der Hearings, da wird jeder Stein im Leben eines solchen Bewerbers umgedreht, sowohl seine ganzen Urteile, die er gefällt hat, als auch was er eben sonst so gemacht hat. Das war bei Neil Gorsuch nicht anders.
Und bei allen anderen auch. Denn es geht ja auch um viel. Ne? Also um es vielleicht mal zusammenzufassen, worauf hier die Demokraten vor allen Dingen gucken und worauf was sie fürchten, sind eben mehrere Dinge, aber vielleicht vor allen Dingen zwei. Das eine ist eben die berühmte Abtreibungspräzedenzrechtsprechung Roe versus Wade. Ne? Das war in den 70er Jahren eben ein Urteil, mit dessen Hilfe der Supreme Court die Abtreibung legalisiert hat in Grenzen in den Vereinigten Staaten oder sagen wir überhaupt möglich gemacht hat. Mhm. Das ist auch, das muss man sich vorstellen, immer noch Stein des Anstoßes in den Vereinigten Staaten. Und hier haben eben die Demokraten insbesondere die Befürchtung, dass da die Möglichkeiten bei erster Gelegenheit beschnitten werden für die Frauen. Und das sehen sie eben als fundamentalen Rückschritt, der es ja auch
und,
ist.
Und da wäre er auch der Kandidat für, ne? Also, oder? Wie ist das?
Genau, das ist im Moment schwierig zu sagen. Also, das ist natürlich die Befürchtung. Es gibt aber auch genügend Zitate in der Vergangenheit, wo eben er deutlich gemacht hat, dass er eigentlich diese Rechtsprechung zum Thema Abtreibung als gefestigt sieht. Mhm. Und so initiiert hat, dass er davon nicht abrücken möchte. Ne? Was er dann tut, wenn er auf der Richterbank ist, ist ja ohnehin nochmal eine andere Frage. Ja? Das ist natürlich auch richterliche Unabhängigkeit. Aber es wird mal so gedeutet. Ne? Also es gibt jetzt aber auch etliche Demokraten, die ziemlich deutlich sagen, also die Gefahren sind jetzt nicht die allerhöchsten. Das zweite Thema ist vielleicht sogar auch noch virulenter, denn da geht es eben darum, welche Rechte hat eigentlich ein Präsident der Vereinigten Staaten und wie sehr kann er in Ruhe gelassen werden vor strafrechtlicher Verfolgung, vor Ermittlungen? Denn das ist ja genau das.
Kann er sich
das,
selbst begnadigen im Fall der Fälle?
Genau, also das ist ein riesiger Komplex, von dem jetzt schon klar
ist. Also fragt man mal so zufällig. Nicht, dass es gerade irgendeinen Grund gäbe, genau, über diese Dinge nachzudenken.
Wird nämlich natürlich bald eine Rolle spielen. Ja. Denn wir alle wissen, haben wir hier auch oft genug gesprochen, also Donald Trump ist ordentlich unter Beschuss. Es gibt den Sonderermittler Robert Mueller, der da im Umfeld von Donald Trump erhebliche Ermittlungen führt. Bisher Donald Trump in Ruhe lässt, aber die Frage ist immer, wie lange, ja, und welche Rechte hat er dann? Also kann er ihn vorladen und dazu zwingen zu einer Zeugenaussage? Das ist ein Punkt. Kann Donald Trump angeklagt werden als Präsident der Vereinigten Staaten oder ist nicht das Impeachment-Verfahren, das Amtsenthebungsverfahren das eigentliche Mittel der Wahl? Mhm. Ja? All das ist bisher, weil es eben an Präzedenzfällen mangelt, ungeklärtes Terrain und es ist ziemlich sicher, dass der Supreme Court da Flöcke einschlagen wird und das wird natürlich interessant. Mhm. So und jetzt muss man auf die Wandlung des Brett Kavanaugh gucken, denn der war natürlich hinterher, als er noch bei Kenneth Starr im Team war und hat seine Meinung aber dramatisch geändert. Und zwar aufgrund dessen. Also er sagt ganz klar, der Präsident braucht weitreichende Befugnisse und sollte weitestgehend in Ruhe gelassen werden von Ermittlungen jeglicher Art, weil es einfach zu viele Disruptionen gibt, zu viel Ablenkung und ein Präsident sollte sich auf seine Arbeit konzentrieren können. Das ist ziemlich dezidiert die Meinung eines Brett Kavanaugh und das.
Das ist ein Zufall, dass Trump so jemand vorschlägt.
Genau, und es ist ziemlich eindeutig, dass es sozusagen eins seiner schärfsten oder wichtigsten Kriterien bei der Auswahl war. Ne? Also, so wie es aussieht, um das jetzt mal abzuschließen, also geht wahrscheinlich sicher durch.
Ja, es steht zu erwarten, zu befürchten. Vielleicht noch ein dritter Aspekt, weil man natürlich, man denkt bei einem von den Republikanern benannten Richter eben immer an diese Themen Abtreibung, gut, Gun Rights müssen wir gar nicht drüber reden, da sind die USA sowieso ein verlorener Fall und jetzt eben diese Impeachment-Sache. Es gibt auch noch eine weitere interessanten Schauplatz, den könnte man ganz kurz noch ansprechen, denn es ist ja auch immer ein Anliegen der Republikaner, eigentlich deren generelle Stoßrichtung ist immer zu sagen, der Staat ist schlecht, wir haben zu viel Bürokratie, das ist alles zu überbordend, diese ganzen Agencies und Behörden gehören am besten abgeschafft, betreiben sie ja auch an verschiedenen Fronten, indem sie Stellen nach Möglichkeiten einfach nicht besetzen und so weiter. Und es gibt eben eine ganz zentrale Doktrin im amerikanischen Recht, die bei 1000 Fällen Relevanz erlangt, die Chevron-Doktrin. Da geht es darum, dass wenn ein Gesetz einen unbestimmten Rechtsbegriff enthält, die Behörden den auslegen dürfen, weil man sagt, die sind ja näher an der Sache dran. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Umweltschutzgesetz ist, dann weiß halt einfach die EPA, die Environmental Protection Agency, weiß im Zweifelsfall besser Bescheid, was jetzt genau Sache ist. Und darf das deshalb halt auslegen, und die Gerichte müssen das achten. Ja, da können sie nicht reinreden, außer in sehr speziellen Fällen. Und das ist auch eine Sache, die zu kippen droht mit der Benennung von Kavanaugh. Ja, ist auch immer hoch umstritten und strahlt halt aus in tausend, also wirklich in unüberschaubar viele Verfahren. Und da wäre er auch ein Kandidat, der da gerne die Axt dran legen würde.
Gut.
Und jetzt?
Oder auch nicht gut.
Ja, nicht gut. Aber
nicht gut, aber es bleibt spannend. Vielleicht das als persönliches Abschlusswort, bevor wir jetzt zum gerechten Urteil kommen. Mhm. Und das können wir relativ kurz machen, denn wir haben übrigens auch länglich schon über das Kirchenarbeitsrecht gesprochen in früheren Sendungen. Und das ist jetzt sozusagen die letzte Wendung in dem Ganzen. Es geht um den katholischen Chefarzt, der die Chuzpe hatte, sich scheiden zu lassen und wieder zu heiraten.
Fällt ihm ein.
Ja, und damit tatsächlich einen schwerwiegenden Verstoß gegen seine Loyalitätsobliegenheiten begangen hat.
Mhm.
Ja, indem er nämlich eine nach kanonischem Recht ungültige Ehe eingegangen ist. Also all das musste er sich vorhalten lassen, sollte gefeuert werden. Mhm. Das hat er sich nicht bieten lassen, hat es tatsächlich den ganzen Fall hochgetrieben bis zum Bundesarbeitsgericht. Das Bundesarbeitsgericht hat den EuGH angerufen und der EuGH hat gesagt, so geht's nicht. Ja, also im Grunde genommen muss eine solche Kündigung, die nach Kirchenarbeitsrecht verläuft, von den Gerichten überprüfbar bleiben. Das heißt, die müssen sich ganz genau angucken, ist denn das jetzt eigentlich eine Tätigkeit, die sehr dicht an dem kirchlichen Glauben und an deren...
Verkündungsnah ist doch klar, oder?
Genau.
Also sozusagen der Pastor, ja, der...
Da kann man es verstehen, dass der Pastor nicht geschieden...
Aber wie ist es mit dem Einfachen, also mit dem Chefarzt oder auch mit... Die meisten Leute, die Kirchen beschäftigen, sind ja eigentlich nicht verkündungsnah. Also das ganze Diakoniepersonal und so weiter ist ja total viel im Bereich Alten- und Krankenpflege und so. Kann man von denen halt wirklich erwarten, dass die ihr Leben nach den Maßstäben, irgendwie den kanonischen Maßstäben der Kirche ausrichten oder nicht. Und man kann es offenbar nicht, wenn ich den EuGH richtig verstehe.
Genau, der hat das jetzt eben zurückverwiesen an das Bundesarbeitsgericht, muss man ehrlicherweise sagen. Er hat den aber eine Marschrichtung mit aufgegeben, ne, die auch schon ziemlich dezidiert ist, fand ich auch durchaus ungewöhnlich. Der gesagt hat, also das nationale Gericht, also das Bundesarbeitsgericht, muss jetzt eben deutlich stellen, ob tatsächlich für diese Tätigkeit des Chefarztes eben dieser fragliche Ethos überhaupt eine Rolle spielt. Und dann sagten sie im nächsten Absatz, übrigens nach unserer Auffassung nicht.
Mhm.
Ja? Also Chefarzt ist eben Chefarzt und es gibt genug konfessionslose oder auf evangelische Chefärzte, die ihre Arbeit genauso gut machen, und da könnte eben hier eine Diskriminierung vorliegen, muss jetzt das Bundesarbeitsgericht prüfen. Ist insofern bemerkenswert, als dass das Bundesverfassungsgericht bisher immer eine ganz andere Linie verfolgt hat. Die haben einfach den Kirchen weiten Spielraum gegeben beim Arbeitsrecht. Und damit scheint es jetzt zu Ende zu sein, es sei denn, das Bundesverfassungsgericht zündet jetzt irgendwie eine Eskalationsstufe,
ja,
die wir noch nicht vorhersagen können, aber dann würden wir sie hier vermelden. Aber damit wollen wir es jetzt belassen bei dieser langen Sendung. Danken für die Aufmerksamkeit.
Genau, freuen uns, wie ja eingangs schon erwähnt, über Feedback und hören uns nächste Woche. Nächste Woche wieder Mittwoch, oder?
Nächste Woche wieder Mittwoch, genau.
Ja, alles klar, macht's gut.
Bis dann.
Ciao.